Also es geht jetzt um entwicklungspsychologische Aspekte von Inzest unter Berücksichtigung auch evolutionärer Aspekte. Muss ich gleich vorweg warnen, wenn Evolutionsbiologie einfließt, gibt es auch immer Tierbeispiele. Der Tier-Mensch-Vergleich ist auf der Zellebene und auf der physiologischen Ebene und in der experimentellen Chirurgie auf Oak. In der Ethologie hat es ein bisschen etwas Anrüchiges, also bitte nicht schockiert sein, wenn ich ein paar Tierbeispiele bringe. Zunächst einmal zur begrifflichen Definition. Elemente aus dem Brutpflegeverhalten und der Sexualität ähneln sich teilweise. Und diese Ähnlichkeit wird auch teilweise in der Diskussion bewusst vermischt von manchen Pädophilen. Mir geht es jetzt auch darum, das Programm darzustellen, wie Inzestvermeidung entsteht. Ich weiß nicht, kann man ganz vorne das Licht vorne löschen, nur vorne, dann werden die Bilder schöner. Wir entwickeln, um es ganz auf die Schnelle zu sagen, wir entwickeln all jenen Personen gegenüber eine erotische Aversion, die wir in den ersten 5 oder 6 Lebensjahren gut kennengelernt haben. Das ist in diesem Fall natürlich die Mutter oder große Geschwister oder regelmäßige Spielpartner des Kindes. Zum Überlappungsbereich zur Brutpflege und Kuss, ein Film von Eibel Eibelsfeld. Hier geht es um Mund-zu-Mund-Küssen. Das gibt es in allen Kulturen, auch in Europa, zumindest in Zeiten großer Migration und Flüchtlingsströme. Also das ist nicht inzestuös und nicht sexuell, was nicht immer allen Leuten klar ist. Es gibt auch den Kuss weit verbreitet im Tierreich. Wie ist dieser Kuss entstanden? Harmonische Spitzhörnpaare küssen 40 Minuten täglich. Das war der erste Schritt. Im ersten Schritt lecken die Jungen den Speichel der Mutter. Man kennt den Zweck des Speichelleckens noch nicht, aber es war sicher, dass der erste Schritt und unten dann der zweite Schritt. Der nächste Video ist so eine bewusste Verwischung zwischen Sexualität und Brutpflege. Hier soll das Sexuelle irgendwie suggeriert werden, was es natürlich nicht ist. Ja, jetzt funktioniert der Ton nicht. Bei dem Video ist es wurscht, aber es gibt dann später welche, wo es nicht egal ist. Ja, mich hat eine Mitarbeiterin Hall gefragt, bei der der Sohn auch gegrapscht hat während dem Stillen. Der Ton ist nicht gegangen, was bei dem Video egal ist. Und ich glaube, da ist der Verstärker nicht eingeschalten. Oder das ist der falsche. Ja, die fragt mich, ob ihr Sohn ein Grapscher wird. Ich habe sie zum Glück als Humanethologe beruhigen können. Kinder, die an der freien Brust die Hand haben, machen etwas, was alle Säugetiere haben. Sie stimulieren die Brust. Darf ich es männlich, technisch formulieren? Sie drehen am Milch an. Diese Stimulation führt zu einer Oxytocin-Ausschüttung und Prolaktin-Ausschüttung. Das führt zu einer Steigerung des Milchflusses. Also diese Verwischung ist hier zu Unrecht. Diese Frau stillt noch ihren 3-jährigen Sohn und outet sich diesbezüglich auch im Internet und sie wird dafür angefeindet, dass das inzestuös wäre, das wäre sexueller Missbrauch. Ich bringe dieses Beispiel deshalb, weil in Innsbruck im Rahmen eines Scheidungsprozesses, da hat die Frau nur bis 2 oder was gestillt, hat der Mann über den Scheidungsanwalt die Frau wegen sexuellem Missbrauch angeklagt, weil sie so lang gestillt hat. Also das ist sicher nicht sexuell. Etwa 4 Jahren bis 5 Jahren schaltet die Fähigkeit, die Populationen, die als Erwachsene keine Milch vertragen, vertragen sie als Säuglinge, weil eben die Laktase produziert wird. Und diese Laktaseproduktion wird dann weggeschalten bei etwa 4 bis 5 Jahren. Also so als Sollbruchstelle, als biologische Sollbruchstelle. Und da sind die Kinder eindeutig noch darunter. Also es hat sicher nichts noch mit Inzest und Missbrauch der Kinder zu tun. Ja, wie schaut jetzt diese Inzestbarriere aus, die wir entwickeln, all jenen gegenüber, die wir in den ersten 5 bis 6 Lebensjahren gut kennengelernt haben? Die Valenz in Bezug auf potenzielle Sexualpartner bedeutet, zu hohe Ähnlichkeit ist eine negative Valenz. Wenn wir uns von der zu hohen Ähnlichkeit oder Identität von Bruderschwestern entfernen, das Programm lautet, such dir Sexualpartner jemanden aus, der deiner Familie ähnlich ist, aber nicht identisch. Und Studien über die Heiratsdistanz, wo auch immer in Europa sie gemacht worden sind, sind die meisten Partner in einem Umkreis von weniger als 100 Kilometer gefunden worden. Was gibt es Empirie dazu? So viel ist zur Theorie. Zur entwicklungspsychologischen Empirie gibt es eine sehr gute Studie von Schäfer aus Israel. Israel ist ja seit der Staatsgründung bürokratisch perfekt erfasst. Und er hat nach Paaren gesucht, die vom Alter her im selben Kibbutz-Kindergarten aufgewachsen sein könnten und vor allem auch im selben Dorf aufgewachsen sind. Und er hat eben 2700 Paare gefunden, die im selben Kibbutz geboren waren. 60 Paare könnten sich aus Altersgründen im selben Kinderort begegnet sein, also 2%. Er hat dann dort in den Hortakten nachgeschaut, 14 Paare haben sich tatsächlich dort gefunden. Er hat jetzt diese 14 Paare angeschrieben, 9 Paare haben sich erst nach dem 6. Lebensjahr kennengelernt und 5 Paare waren jahrelang nicht im selben Hort. Also keine einzige Ehe zwischen Partnern, die in den ersten 5 Lebensjahren längerfristig eine gemeinsame Kindheit hatte. Es gibt noch eine sehr interessante andere Studie aus Formosa. In Formosa hat es 2 Eheformen gegeben. Die eine war teuer, da musste sozusagen ein hoher Brautpreis für den erwachsenen Sohn gezahlt werden. Das konnte sich Mittel- und Unterschicht nicht leisten. Die konnten aber, sagen wir, für einen 4-jährigen Sohn einen weiblichen Säugling adoptieren und die wachsen dann wie Geschwister auf. Man möchte meinen, ideal, die haben dann die gleichen Vorlieben bezüglich Küche und auch erzieherisch und so dieser ganze Ehehickhack, der den meisten von uns nicht erspart bleibt, weil wir aus verschiedenen Herkunftsfamilien gewisse Unterschiede und Präferenzen haben. Wäre eigentlich ideal, aber diese Ehen haben nicht funktioniert. Die einen, die sich als Erwachsene kennengelernt haben, heißen jetzt in dem Diagose-Ehen. Die Studie stammt von Wolf aus der Zwischenkriegszeit und die, wo das weibliche Säugling adoptiert wird, die Ehe natürlich erst nach der Pubertät vollzogen wird, die nennen wir kleine Ehen. Die hatten die Männer weitaus mehr regelmäßige Bordellbesuche, bei der kleinen Ehe praktisch die Hälfte und bei der großen Ehe ein Fünftel etwa. Frauen, die im Ruf standen, Ehebruch zu begehen, bei den kleinen Ehen viel, viel mehr. Sehr kleiner Ehebruchrate bei den großen Ehen. Und es natürlich diese Ehen, die gestiftet werden und hohe Brautpreise gezahlt werden, die sind sehr konservative Gesellschaften. Das erklärt die extrem niedere Scheidungsrate, aber bei den kleinen Ehen eine weitaus höhere Scheidungsrate. Und jetzt hat Wolf die kleinen Eheleute befragt und hat die als uninteressant, fade und schamauslösend, haben sich die dazu geäußert. Sie hatten deshalb auch weniger Kinder als große Ehen und 8-mal so viele Männer hatten bei kleinen Ehen eine Konkubine im Nachbardorf. Jetzt zum sexuellen Missbrauch von Kindern. Der wird von ihnen als befremdend erlebt. Darüber hinaus darf nicht geredet werden. Und diese Befremdung, dass es auch man nicht darüber reden darf, führt bei diesen vorpubertären Kindern zu einer Verwirrung auch der Bewertungen. Wir wissen natürlich, es ist banal, dass vorpubertär die Kinder noch nicht dieses Locken und Zurückweisen beherrschen, das ja, hoffentlich alle anwesenden Damen beherrschen. Interessant ist die funktionelle Nähe von Scham und Schuld, die bei den Mädchen stärker ausgeprägt ist. Also ich habe Patientinnen gehabt, die mit 70, 80 noch immer, sie haben rational gewusst, sie können nicht schuld sein, wenn sie mit 12 missbraucht worden sind. Aber sie haben mit 80 immer noch Schuldgefühle, massive Schuldgefühle gehabt, die sie nicht losgeworden sind. Die Folgen sind eben Schuldgefühle bis ins Alter, mehr bei Frauen als bei Männern, schwere Beeinträchtigung. Also es gibt kein einheitliches Missbrauchssyndrom. Es gibt auch Missbrauchte, auch vom leiblichen Vater oder Bruder Missbrauchte, die ein weitgehend, augenscheinlich, soweit man das beurteilen kann, normales Leben führen. Aber es gibt auch welche, die im Ausmaß einer schweren Körperverletzung lebenslang verletzt sind. Das ist wirklich ein Beispiel, wie sehr man, auch wenn den Opfern körperlich nichts angetan wurde, der Seelenschaden lebenslang bestehen kann. Die Beeinträchtigung der Intimitätsentwicklung kann in einer exzessiven Hypersexualität oder in einer völligen Asexualität enden. Eine massive Beeinträchtigung, Vertrauen und Selbstwert kann gegeben sein. Die zwei für mich in meiner psychiatrischen Tätigkeit belastendsten Gespräche, die ich erlebt habe, waren gefolterte Asylanten, die mich bis in die Freizeit im Kopf verfolgt haben und eben, ich habe sicher über 100 missbrauchte Patientinnen in den jahrzehntelangen Tätigkeit mit ihnen über Missbrauch gesprochen, und da waren auch manche so verletzt, dass ich beim ersten Outing ein Teil schildert es so ganz locker, so dass man gar nicht glaubt, das ist wirklich passiert, und ein Teil ist so verletzt, dass sie akut mit der Schilderung wieder selbstmordgefährdet sind. Und da musste ich als Mann ihnen wieder Gewalt an uns in die Geschossene geben, damit sie am Heimweg oder zu Hause sich nichts Leben nimmt, was mir immer sehr schwer gefallen ist. Ich habe es trotzdem immer natürlich gemacht. Natürlich kann ich im Erwachsenenalter Aspekten für Bürden und Partnerschaft und Sexualität mit sich kommen. Eine Sonderform der Pädophilie ist der Inzest, und das sind diese erwähnten ersten 6 Lebensjahren. Und auch wenn die Kinder das nicht als Trauma erleben, ich verwende gern den Traumabegriff. Ich weiß nicht, ob sich der jemals etablieren wird oder halten wird. Einfach wegen der Dauerschäden, glaube ich, ist der Traumabegriff gerechtfertigt, auch wenn er vielleicht jetzt philosophisch, semantisch nicht perfekt gewählt ist. Die Wut fällt möglicherweise beim fremden Täter leichter als beim Vater. Meine Haupttäter, so wie sie sich mir geoutet haben, waren die Haupttäter Stiefbrüder und Stiefväter. Und die leiblichen Väter und leiblichen Geschwister nicht, sehr in der Minderheit. Aber ob das der gesellschaftlichen Realität entspricht, kann ich natürlich nicht sagen. Was sehr viele da missbrauchen haben, die haben solche massive Distanzregulationsstörungen, dass sie ständig wieder retraumatisiert werden. Sie können sich vorstellen, mit dem anderen Geschlecht umzugehen, ist eine heikle Partie. Wenn ich jetzt als Frau eine massive Distanzregulationsstörung habe, wittern ständig Männer Chancen, die nicht gegeben sind, was mitunter zu wirklichen Retraumatisierungen führen kann. Also einige meiner inzestuös missbrauchten Frauen sind mehrfach übelst in übelste Vergewaltigungsszenen gekommen. Ja, und das Schlimme ist, und ich glaube schon, dass die Störungswahrscheinlichkeit und Störungsausprägung im Falle von einem psychischen Inzest größer ist als sonst bei sexuellem Missbrauch. Ich will natürlich nicht den sexuellen Missbrauch als solchen verharmlosen, aber mein Eindruck ist, dass Inzest etwas besonders Gravierendes ist. Ein Nebenaspekt, den ich mir jetzt hier Ihnen nicht vorbehalten wollte, Manchmal müssen Menschen mit schwerer Intelligenzminderung bis ins 30., 40., 50. Lebensjahr von den Eltern gewickelt werden. Und dann fangen die dann einmal an, diese die sind ja teilweise bettlägerig, aber doch sehr stark und treten der Mutter oder der Vater im Bauch. Das kann gefährlich sein, wenn die Mutter dann einen Leberriss kriegt und der kommt dann mit einer § 8 Einweisung in die Psychiatrie und in der Psychiatrie ist gar nichts. Und wenn jetzt die Psychiater oder Psychiaterinnen von dieser Inzestbarriere nichts wissen, dann sagen sie, ja, sie müssen was mit dem Sohn falsch machen, bei uns ist er ganz friedlich. Ist ja klar, wenn der ständig im Intimbereich oder sie im Intimbereich gepflegt werden muss, dann, wenn man dann diese Inzestbarriere den Müttern oder Vätern erklärt, dass sie es möglichst distanziert machen müssen, dann funktioniert es meistens. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man den Eltern, die das 20-fache von einer normalen Mutter und Vater leisten, nicht nur Unrecht tut, sie machen was falsch. Ganz, ganz schlimm, wenn man es mit der Autorität des weißen Mantels dann auch noch solchen Leuten, die viel geleistet haben, Gewalt antut. Ja, jetzt vielleicht so ein, in den 68ern, in den Jahren der sexuellen Befreiung, wusste man nicht, wo sind die Grenzen der Befreiung. Und die gewaltfreie Sexualität zwischen Erwachsenen und Kindern wurde verharmlost, idealisiert und propagiert. Ich war noch 87 auf einem Kongress über Pädophilie in den USA und da haben ein Teil der Wissenschaftler aus USA und Europa gesagt, it might be good for the child. Ja, ich meine, wir machen ja alles mit unseren Kindern, auch Verbotenes. Es hat in Österreich einen Primar gegeben vor 50 Jahren, der hat seinen maturierten Sohn einen Blinddarm entfernen lassen. Der Vater hat dabei assistiert. Heute ging das gar nicht mehr. Heute ist ein Primar schon viel höher, viel mehr unter öffentlicher Kontrolle. Und ich habe meine Tochter schwarz ohne Führerschein 1200 Kilometer Auto fahren lassen. In Namibia, in der Wüste. Ja, aber ist trotzdem verboten. Also wir machen alles, was verboten ist, außer Sex. Und das ist interessant und hat natürlich gute Gründe, eben mit Inzest die genetischen Vorteile der sexuellen Fortpflanzung verloren, dass das auch so gravierende psychische Folgen hat, habe ich erst als Psychiater, ich wusste schon annähernd, aber habe ich erst als Psychiater dann durch meine klinische Tätigkeit dieses schwere Ausmaß dieses erreichen kann. Ja, jetzt kommt Bandit. Mein ständiger Flirt mit Kindern nahm erotische Züge an. Und es ist wunderbar, wenn sie ihm den Hosenlatz öffnen. Der hat es dann gesagt, das hat er nur zur Provokation gesagt. Also so war die Diskussion. Man wusste nicht, wo ist die Grenze, wie weit darf die Befreiung gehen. Die Befreiung hat dann zum Glück durch die Frauenbewegung ein Ende gefunden. Auf den amerikanischen Kongressen wurden von den Pädophilie-Befürwortern dieses Bild gebracht. Das sind zwei Damen, die das Genital aneinander reiben und dabei wird übersehen, dass der Artenvergleich von Tiermenschen nicht zulässig ist. Punkt 1, Punkt 2 ist das Kind nicht Sexualobjekt, sondern halt zufällig eines Kind eines der beiden Mütter. Ja, it might be good for the child. Das Prekäre dort war, wir sind schon in Verzug. Ja, es wird teilweise mit Pädophilie und der Diskussion dazu sehr fahrlässig umgegangen. Und jetzt geht es um das Berichten über Pädophilie. Wie groß ist das Wissen über den Schaden, Wertungssicherheit, unterschiedliche Normen und Praktiken? Wie sind die Daten repräsentativ? Was wir an historischen Daten bekommen, entspricht denn nicht allen Gesellschaftsschichten, sondern nur ganz bestimmten. Dann der Fehlschluss von der unbefangenen Sexualität von Schimpansen, das habe ich schon erwähnt. Selbst neutrale Berichte können zur Rationalisierung und Verharmlosung pädophiler Tendenzen genützt werden. Und darum geht es mir jetzt. In Ö1 wurde 2010 verharmlosend über Pädophilie gesprochen. Und zwar, ich habe die Sendung aufgezeichnet und den Abschnitt ausgeschnitten. Da wird gesagt, Ammen und Eltern masturbieren kleine Kinder. Wir hören uns die Sendung gleich an. Ich lasse es deshalb so lang laufen, weil viel zu spät Relativierendes kommt.
Ammen und Eltern masturbieren kleine Kinder, um sie ruhig zu halten. Ältere Menschen haben Kontakte zu Jugendlichen, die wir heute als sexuell bezeichnen würden. Die Selbstbefriedigung wird erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts von Medizinern und viel später von Geistlichen bekämpft. Aus »Im Rausch der Sinnlichkeit«, die Geschichte der unterdrückten Lust und die Vision einer paradiesischen Sexualität. Wolfgang Erdler, 2001.
Robert Jütte warnt davor, zu vereinfachen.
Eben, das Vereinfachen, irgend so was relativieren, ist viel zu spät. Also Risikogruppen sind gefährdet, dann, wie man es heute eh früher gemacht hat, Ammen und Eltern masturbieren kleine Kinder. Das würde ich überhaupt nur in Fachkreisen erwähnen, dass es das gegeben hat und nicht im ORF, aber okay. Das wird immer noch in einigen Teilen Europas, auch im deutschen Sprachraum, als Geheimtipp verkauft. Wenn das Kind nicht einschläft, masturbier es in den Schlaf. Und das ist natürlich ein ganz ein fürchterlicher Missbrauch. Ich hatte eine Patientin, sie und ihr Bruder wurde von der Großmutter in den Schlaf masturbiert. Ja, ein bisschen aufgrund der Inzesthemmung, die wir ausbilden und die in den ersten 5-6 Lebensjahren entsteht, fällt es uns im Allgemeinen schwer, eine leidenschaftliche Sexualität uns bei unseren Eltern vorzustellen. Das ist Teil unserer Inzesthemmung. Und wir alle können nur hoffen und wünschen, dass unsere Eltern auch sich wirklich begehrt haben und sich beglückt haben, auch wenn wir es uns nicht vorstellen können, oder meinen inzwischen erwachsenen Kindern sich es wahrscheinlich in Bezug auf meine Frau und mich nicht vorstellen können. Und also diese Ödipal-Theorie von Freud war einer der Irrtümer von Freud. Er hatte sehr einflussreiche und reiche Patienten und Patienten aus dem Hochadel, und er hat einige der Väter seiner missbrauchten Patientinnen angesprochen, was haben sie da mit ihrer Tochter gemacht, und mehrere dieser Männer haben sich zusammengetan und haben ihn gedroht, wenn er nicht mit dieser unsinnigen Theorie aufhört, werden sie alles dafür tun, dass er seine Approbation als Arzt verliert. So ist seine Ödipus-Theorie entstanden. Er hat den Tätern mehr geglaubt als den Opfern. Das macht jetzt seine Enkeltochter, die den Sigmund Freud noch ca. 1938 war sie etwa 16 Jahre, sie hat ihren Großvater noch persönlich kennengelernt, die macht es wieder wett, indem sie auf dem Weltkongress für Psychotherapie in Wien 2002 gesagt hat, wörtlich sehr frei gesprochen, wir hören es uns jetzt an.
Das sind Väter, nicht Töchter, das wissen wir ja alles, die inzestuöse Begehren haben. Ich denke an...
Und als letztes dir eine Eigenwerbung zu meinem Buch. Ich danke für die Aufmerksamkeit.